Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Juli 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, 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 Abo. Atom, Atom, Atom. Gilt genau gleich. Könnt jetzt abonnieren, Bern einfach. Die einzige kritische Sendung über Schweizer Politik. Da erfahrt ihr alles, alle Fakten, jede Einordnung und das immer aus einer liberalen Sicht. Also jetzt abonnieren auf nebelspalter.ch. Würde uns sehr freuen. Gut. Ja, was ist heute los? Was ist heute das Thema, das zu reden gibt? Wir haben natürlich ein Politbarometer zum Präsentieren, das der Nebelspalter veröffentlichen. Wie sieht es dort aus?
Ja, wir haben das Gender, Gendersprache und so Sachen abgefragt. Und es ist schon noch brutal für die Woken, die zulassen oder die nicht mehr zulassen. Nein, die Schweizer Bevölkerung hält nicht viel von dem Gender. Das ist relativ deutlich zum Ausdruck gekommen. Es ist eine repräsentative Umfrage mit Demoscope. Also die Mehrheit will nicht so eine Gendersprache in amtlichen Dokumenten, sondern man will einfach beide, ganz pragmatisch, man will also einfach beide Geschlechter ansprechen, also irgendwie Lehrerinnen und Lehrer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man es eigentlich ja schon lange irgendwie macht und so, aber nicht irgendwelche Gender-Sternchen oder weiss nicht was. Und es ist sogar eine kleine, knappe Mehrheit allerdings, die Gendersprache verbieten im öffentlichen Sektor. Und in den Medien, das ist interessant, will eigentlich niemand Genderstern und so Sachen. Also das ist sehr deutlich, 64% der Befragten, die lehnen das ab.
Finde ich sehr interessant, vor allem bei den Medien. Ich bin absolut überzeugt, wenn man die Leitartikel zum Thema nimmt oder Kommentare und so weiter, würde sich auch kein Journalist getrauen, das zu schreiben, dass er dagegen ist. Aber lasst euch sagen, jetzt aus Sicht von einem Journalist, es ist mühsam. Es ist eben auch, oder alle die Lösungen, die man da erfunden hat, um die sogenannte Inklusion zu vollziehen, führen dazu, dass die Sprache komplizierter wird. Und es tut mir leid, die Entwicklungsgeschichte von Sprache zeigt überall das Gleiche. Es setzt sich immer die Sprache durch, die einfacher, einfacher, einfacher ist. Deshalb haben wir im Latein noch viel mehr Fälle gehabt, als zum Beispiel im Englisch, wo man praktisch keine Fälle mehr hat, außer das Genitiv, wo man noch ein bisschen sieht beim sächsischen Genitiv, aber sonst sieht man es praktisch nicht mehr. Es wird in allen Sprachen auf das rauslaufen, dass die Fälle auch verschwinden. Und deshalb sind alle die Bemühungen mit unglaublich komplizierten neuen Formen, das aufzufangen, meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Übrigens auch die zwei Formen. Du merkst es ja selber. Der Dominik tut dir das immer noch recht tapfer bringen. Ich bringe es extra nicht. Zuhörer, bei mir heisst Zuhörer und nicht Zuhörerinnen. Weil kein Mensch, der mit seiner Frau oder mit seinem Freund oder mit seiner Onkel redet so. Man redet das nie, weil es kompliziert ist. Es ist zu lang. Wir wollen in der Sprache so schnell wie möglich sein. Deshalb tun wir ja auch feststellen, dass die Jungen Sachen sagen, die wir auch furchtbar finden. Und es ist jedes Mal, schaut die Jugendsprache an. Es sind immer Vereinfachungen. Die Sprache strebt immer zu der Vereinfachung. Und deshalb sind die politisch erzwungenen Sprachreformen immer zum Scheitern verurteilt, wenn es komplizierter wird. Wenn es vereinfacht wird, dann wäre es anders, oder? Deshalb bin ich immer der Meinung, wenn man einfach gesagt hat, Schüler heisst jetzt alles. Schüler ist nicht mehr männlich, sondern es ist einfach alles. Dann wäre das viel einfacher gewesen und hätte sich auch durchgesetzt.
No, was wir auch noch gefragt haben, ist, ob biologische Männer sollen Frauen-WCs benutzen dürfen, wenn sie sich eben als Frauen fühlen. Da ist die Antwort relativ klar, dass wenn 60% wenn das nicht oder eher nicht, 46% wirklich sagen, nein, das kommt nicht in Frage. Sogar, wenn man dann, wir haben auch noch Parteien gefragt, oder so, nicht einmal die Hälfte der Anhänger von SP, Grünliberalen und Grünen findet, dass Transfrauen Frauentoiletten sollen können benutzen. Und interessant ist, das sehen sowohl Frauen wie Männer sehen das gleich.
Da finde ich es auch interessant, wenn man eben die Linken anschaut, oder? Dass eben selbst bei den Linken das eigentlich nicht sehr populär ist. Und da fragt man sich schon, was haben die Parteileitungen für komische Vorstellungen, dass sie Themen so stark spielen, und das macht die SP und das machen die Grünen, es tut mir leid, sie spielen sehr stark, Themen spielen, die so selbst in der eigenen Anhängerschaft minoritär sind. Das ist früher nicht so gewesen. Wenn man die AHV verlangt hat, in der SP, da hat man gewusst, 95% der SP-Angehörigen wollen eine AHV-Reform. Aber jetzt mit dem woken Thema, die sind es so nicht mehrheitsfähig, auch in der eigenen Partei nicht, speziell.
Das ist ein bisschen so. Genau. Bei den Buddies sieht es leicht anders aus, aber auch dort. Also auf die Frage, stört sie, wenn biologische Männer, die sich als Frauen fühlen, Frauenbuddies und Frauensauna benutzen dürfen, sagen auch 64% mal, das stört mich.
Gut. Jetzt, Dominik, was ist noch wichtig nachzutragen? Was ist das für ein Sample? Wer hat die Umfrage gemacht? Wie zuverlässig sind jetzt die Daten?
Also wie gesagt, Demoscope hat das gemacht in unserem Auftrag. Das ist eine Online-Befragung, wo man aber dann repräsentativ abbricht. Und für die Umfrage hat man 1003 Personen aus der Ost-, Zentral- und Westschweiz befragt. 495 Männer, 506 Frauen und 2 diverse.
Gut, immerhin. Also da sind wir noch recht repräsentativ. Gut, also ich glaube, der Befund ist klar. Die Woken-Themen, die Woken-Sprachregelungen sind nicht mehrheitsfähig, selbst bei der Linken nicht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch wichtig ist. Noch erst viel wichtiger, eigentlich ist das Stromabkommen. Dominik, was gibt es da Neues zu sagen?
Ja, der Alex Reichmuth hat sich das Stromabkommen genau angeschaut. Und das ist interessant, was die Schweiz dort einfach so en passant für Verpflichtungen eingeht, die schlimmste oder ich würde sagen schwierigste auch für unsere Stromversorgung, insbesondere nachdem, was in Spanien passiert ist, ist, wir verpflichten uns, dass wir den Anteil an erneuerbarer Energie erhöhen. Und wir müssen dort mit Brüssel zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, oder? Und das gilt für den ganzen Energiebereich. Also wir haben jetzt nachher nochmal einen Player mehr, der in der Energiepolitik irgendwie, ja, mitschwingt. Und das ist vertraglich so vereinbart. Beim Bund heisst es, ja, das sei alles nur halb so doppelt und ja, das sei rechtlich unverbindlich, aber ambitioniertes Ziel. Ich komme einfach nicht raus. Dann könnte man es ja auch einfach weglassen, wenn es nicht rechtlich verbindlich ist. Bitte tun die Verträge so aushandeln, dass man es wirklich lesen kann. Und weil das Wort verpflichtend ist nämlich drin. Und eine rechtlich unverbindliche Verpflichtung, da komme ich einfach nicht mehr raus als normaler Mensch.
Genau, und Alex Reichmuth hat ja auch herausgefunden, dass es keine Erläuterungen gibt von der EU zu dem Thema. Also, dass es offensichtlich ist, dass der Vertragstext gilt. Und wenn da irgendwelche Leute in der Bundesverwaltung der Meinung sind, das ist unverbindlich, dann muss ich sagen, interessante Auffassung von Verträgen haben die ja mittlerweile. Also, steht drin, Entschuldigung. Und jede EU wird nachher auf das pochen. Und du hast es vorher gut gesagt, oder? Das wird nochmal eine Ebene eingezogen. Und ich meine, wir haben doch bei der Energiestrategie erlebt, dass man sich irren kann. Man kann sich irren. Wir gehen jetzt einmal vom guten Fall aus. Doris Leuthard hat sich geirrt. Und alle ihre Prognosen, die gemacht worden sind, unter anderem von angesehenen Professoren und so weiter, sind halt falsch gelegen, weil sie sich geirrt haben. Und jetzt können wir es korrigieren. Und wir können das korrigieren auf nationaler Ebene. Das geht noch. Das geht noch innerhalb von inner nützlicher Frist. Wenn das nachher mit der EU muss korrigiert werden, ist es unmöglich. Weil bei der EU 27 Mitgliedstaaten noch mitreden wollen. Und eine EU-Kommission. Und das EU-Parlament. Und die Richtlinien sind ja schon da. Und die Richtlinien kann man in der EU fast nicht mehr ändern. Die sind praktisch für immer da, aus dem gleichen Grund. Weil 27 Mitgliedstaaten können die Richtlinien praktisch nicht mehr verändern. Und das ist ja heute das Problem der EU, dass sie viele Sachen, können sie Fehler, wo sie selber wissen, das sind Fehler, Migrationspolitik, aber auch zum Beispiel der New Green Deal, wo sie wissen, dass es übertrieben war, haben sie wahnsinnig Mühe, das in nützlicher Frist überhaupt noch zu korrigieren. Und deshalb ist doch gerade die Energiepolitik, wo man ja jetzt ahnt, wir sagen es jetzt auch wieder höflich, wir ahnen, dass die Erneuerbaren nicht die Zukunft sind oder sicher nicht die einzige Zukunft sind von der Schweiz. Wir müssen das können korrigieren. Nachher können wir es nicht korrigieren. Also, wir sagen es jeden Tag, lesen die Verträge, schauen genau, was die Diplomaten uns ausgehandelt haben und lasst euch nicht verwirren, wenn die jetzt plötzlich sagen, alles, was wir ausgehandelt haben, ist unverbindlich. Dann muss ich sagen, interessant, wieso tun die überhaupt Verträge aushandeln und nachher unterschreiben, wenn alles unverbindlich ist, dann müssten wir ja gar keinen Vertrag machen. Also hört auf mit dem Ammerli. Für was haltet ihr uns eigentlich? Nein, es ist völlig klar, auch das Stromabkommen nicht genügend. Zwar hat das Departement Rösch das ausgehandelt. Ich weiss, dass die dort sich sogar noch etwas darauf einbilden und sagen, es sei schaurig gut. Nein, es ist nicht gut. Ablehnen.
Ja, das sehe ich auch so. Wird wahnsinnig schwierig. Und ja, wird noch schwieriger wird es im Bereich Migration. Du hast jetzt Memo darüber geschrieben. weil Syrer in die Schweiz kommen. Und das ist einfach eine ganz unglaubliche Geschichte, wie wir müssen, faktisch übernehmen wir mit dieser Personenfreizügigkeit halt eben auch die Flüchtlingspolitik von der Angela Merkel. Und wie will die sich eben jetzt einbürgern, und zwar in einer Zahl? Das ist, ich bin wirklich fast vom Sockel gefallen, oder? Also 292.000 Menschen, haben wir einbürgert, und der grösste Teil davon sind Syrer.
Genau. Und das ist, genau wie du sagst, oder? Wir übernehmen eine deutsche, fehlgeleitete Politik, wo sie seit 2015 nicht korrigieren können. Angela Merkel ist noch so stur, dass sie heute noch darauf besteht, dass es richtig war. Die ist unbelehrbar. Unbelehrbar, dass sie wahrscheinlich nicht zugeben, dass sie ihr Land eigentlich ruiniert hat. Aber letztlich wissen alle in Deutschland, das war ein Fehler gewesen. Wir haben es nicht mehr im Griff. Und anstatt, dass sie es korrigieren, sie können es auch fast nicht korrigieren wegen der EU, weil sie auch gewisse Richtlinien müssten brechen oder die EU-Kommission vor den Kopf stoßen oder auch den EU-Gerichtshof müssten ignorieren. Sie können viele Sachen nicht mehr ändern. Sie hätten zum Beispiel gerne das Grenzregime gegenüber Polen verschärft. Ist sehr, sehr schwierig für die neue Regierung. Können es fast nicht machen. Und jetzt kommt's. Wir übernehmen alle Fehler, die die Deutschen machen. Weil es ist so, oder? Sie bürgern natürlich jetzt ein, sie bürgern viel schneller ein als früher, weil sie haben das letzte Jahr, das war noch die rot-grüne, gelbe Regierung, die ja jetzt gescheitert ist, die haben ein neues Staatsbürgerrecht eingeführt. Das Staatsbürgerrecht führt nur dazu, dass es leichter wird, sich einbürgern zu lassen. Man muss nicht mehr 8 Jahre in Deutschland sein, sondern 5 Jahre. Wenn man in der Schule gut ist, jetzt müssen wir das mal hören, also wer ein gutes Abitur macht, der muss nur 3 Jahre warten. Der muss nur 3 Jahre warten, um einwandern oder eingebürgert werden. Und was auch ganz, ganz wichtig ist in Deutschland, das hat ja Deutschland ganz lang nie zugestanden. Man hat früher in Deutschland immer müssen seine alte Staatsbürgerschaft aufgeben, wenn man hätte wollen Deutsche werden. Meine Schwester lebt seit 1995, glaube ich, in Deutschland. Sie ist immer noch Schweizerin und sie hat das Bürgerrecht nie aufgegeben und nie das Deutsche angenommen, weil sie gefunden hat, dass schweizerische Bürgerrecht selbstverständlich eine richtige Schweizerin gibt, das nie auf. Und auch das ist eine Erleichterung. Und wie du sagst, alle die Syrer, jetzt sind 290.000 sind eingebürgert worden, von denen sind ein Viertel Syrer. Die können jetzt theoretisch alle in die Schweiz kommen, 5 Jahre hier arbeiten. Faktisch, wie wir jetzt wissen von der Katharina Fontana in der Zürich Zeitung, nur 3,5 Jahre müssen die arbeiten. Nachher können sie in der Sozialhilfe verschwinden und in der Arbeitslosenhilfe. Dann können sie bleiben. Und zwar immer. Für immer. Alle die Syrer können für immer bleiben und können ihre ganze Familie mitnehmen. Und die müssen nicht einmal Deutsche sein, die können Syrer sein. Das heisst, sie können ganz Damaskus können's auf Grenzen bringen, wenn sie das wollen. Also auch da Rahmenverträge ablehnen.
Ja, und es sind ja nur 10% der Syrer, die anwesend sind in Deutschland. Also 9%, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat mir jetzt einbürgert. Dass die anderen 90%, die kommen noch. Die werden sich ja früher oder später auch einbürgern. Oder eben, sie sind verwandt mit einem von diesen 9%, dann müssen sie sich nicht einmal einbürgern und können trotzdem in die Schweiz.
Und es ist natürlich auch die Ideologie dahinter, dass wenn man über die einbürgert, dass er dann sich besser integriert. Ich weiss nicht, wie man auf diese komische Idee kommt. Ich meine, dann ist ja wie die Hoffnung, wenn man dem sagt, ja, du kommst jetzt den Pass über, dann lernt er Deutsch. Ja, wieso denn? Was hat er noch für einen Anreiz, sich irgendwie anzustrengen, wenn er von Anfang an alles überkommt? Also das ist ja so absurd, aber ich weiss, es gibt eine ETH-Studie zu dem, wo in Deutschland die ganze Zeit zitiert wird, und ETH ist ein guter Begriff, eine birrenweiche Studie, die wir auch mal noch genau auseinandernehmen, die eben behauptet, ja, zuerst Einbürger, und dann tun sich die Leute dann schon hoffnungsvoll integrieren, sie tun dann nicht mehr so viel mit dem Messer rumhantieren und sie tun dann mit dem Auto ein bisschen vorsichtiger fahren als jetzt. Nein, naiv, weltfremd. Aber eben das Schlimmste ist fast, dass unsere Diplomaten dann kommen und sagen, hey Mensch, auch wie gut verhandelt. Wahnsinnig gut. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Individualbesteuerung ist auch so ein Leidungsthema, wo die FDP auch wieder einen Abgrund anbringt. Dominik, da war heute eine Medienkonferenz gewesen, von den Leuten, die ein Referendum machen gegen die Individualbesteuerung, wie das Parlament beschlossen hat. Ja, was gibt es da zu sagen?
Ja, die Mitte, die SVP, EDU und EVP kämpfen zusammen mit dem Bauernverband, das finde ich interessant, gegen die Individualbesteuerung. Sie werden probieren, die 50.000 nötigen Unterschriften in 100 Tagen über den Sommer, das ist nicht ganz einfach, anzubringen. Möglicherweise gibt es auch noch ein Kantonsreferendum. 8 Kantone können ja auch zusammen ein Referendum ergreifen. Sie finden die ganze Geschichte einfach ungerecht. Sie sagen, das bringe nichts. Weder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, höchstens einfach der sehr wohl- und gut Verdienenden. Es wäre die Familie, die klassische Familie, wo eben vielleicht vor allem jemand schafft und der Partner gar nicht oder ganz wenig, ja, wird bestraft, das sei nicht gut. Es sei, Zitat von Martin Hübscher, es sei ein bürokratisches, ein asoziales Bürokratiemonster, ich habe es gerade suchen. Das ginge nicht. Es brauche 1700 Steuerbeamte in den Kantonen. Der Philipp Matthias Bregi, der neue Mitte-Präsident, hat ebenfalls gesagt, das ging überhaupt nicht. Das sei ein Steuerschwindel, den die FDP-Frauen angezogen hätten. Das müssen wir verhindern. 1,7 Millionen zusätzliche Steuerformulare müssen dann ausgefüllt werden in der Schweiz. Und es gibt ganz viele praktische Probleme. Also, du musst ja dann auch das Vermögen, muss man dann aufteilen. Also, und das ist relativ schwierig, weil die meisten Leute in diesem Land ja in der Errungenschaftsbeteiligung zusammen sind. Dann musst jedes Mal wieder ausrechnen, wem ist jetzt was. Und faktisch musst du wie jedes Jahr wieder eine Scheidung durchführen, oder? Wo man das schön auseinandernimmt. Also, jetzt müssen auch die, das ist ein Zitat, ebenfalls von Martin Hübscher, jetzt müssen die 60%, die sich nicht scheiden lassen in der Schweiz, die müssen sich jetzt auch noch eigentlich einmal im Jahr scheiden, um herauszufinden, was sie im Steuerzettel ausfüllen müssen.
Gut, das ist nicht so schlimm, da kann man schon mal üben, weil die meisten Leute scheiden ja dann sowieso noch. Das ist noch gut, wenn man jedes Jahr schon mal eine Scheidung vollzogen hat, dann geht es dann nachher schneller. Nein, aber ich meine, für mich ist das so ein gutes Beispiel, wo man in der Theorie zwar Recht kann haben, aber in der Praxis ist es vollkommen Wahnsinn. Weil in der Theorie natürlich wäre es viel besser, man hätte von Anfang an eine Individualbesteuerung gemacht im Bund seit 1848 oder ich weiss nicht was. Einkommenssteuer gibt es im Bund erst seit dem Ersten Weltkrieg, also dem her falsch, was ich gesagt habe. Aber der Punkt ist, man hätte es können dann einführen, dann wäre es einfach gewesen und so weiter. Aber heute, das anders einzuführen, ist ein riesen Aufwand und jetzt, was ist der Gewinn davon? Die FDP-Frauen behauptet, das sei einer der wichtigen Hinderungsgründe, warum Frauen nicht arbeiten dürfen. Da bin ich nicht sicher, ob das einfach stimmt. Und lohnt sich der irrsinnige Aufwand in der Hoffnung, dass dann mehr Frauen berufstätig werden würden? Frauen sind heute schon sehr, sehr, sehr in höchster Zahl erwerbstätig. Wir haben eine sehr hohe Erwerbsquote, auch im europäischen Vergleich in der Schweiz. Es ist nicht nötig. Man macht die ganze Zeit so Zeug, wo man einfach behauptet, es dürfte die Erwerbstätigkeit der Frauen erhöhen. Die Kinderkrippenfinanzierung ist auch so ein Thema. Und erstens, der Beweis bleibt eigentlich aus. Und das Zweite ist eben, es ist doch ein Trade-off. Theoretisch habt ihr ja recht, Frau Vinzenz Stauffacher. Theoretisch habt ihr recht. Aber das kostet uns so hure viel, das umzusetzen. Und der Nutzen ist so klein in der Praxis, dass man einfach muss sagen, das lohnt sich nicht. Und was gewinnt da die FDP? Entschuldigung, Männer in der FDP tun ja nur, also ich kenne genug Männer, die finden, das ist ein Seich. Aus dem gleichen Grund wie ich, wo sie jetzt einfach den Frauen zu lieben unterstützen. Aber letztlich, was bringt jetzt das der FDP? Gibt es eine Frau, die eine Linke ist, die deswegen eine FDP wählt? Ihr sind ja von allen guten Geistern verloren. Nein, also, unnötig. Es ist vielleicht das Einzige, was ich noch lustig finde, ist, dass die CVP, also die Mitte, und die SVP, das ist, glaube ich, seit langem, langem wieder, dass die miteinander ein Referendum machen. Das ist noch erstaunlich. Auch das ist für die FDP nicht unbedingt gut. Weil, eigentlich müsste die FDP das Interesse haben, dass die SVP nur mit einer kann Mehrheit bilden. Und der Bregi ist ähnlich wie der Gerhard Pfister ein Konservativer. Und jetzt schauen wir mal, ob der Herr Bregi konservativ bleibt oder ähnlich wie der Frau, wie der Herr Gerhard Pfister, eher aufgrund von seiner Generalsekretärin dann plötzlich nach links rutscht. Keine Ahnung, er regt sich wieder auf, wenn er das wird hören. Aber schauen wir mal, was der Bregi macht. Eigentlich wäre das für Mitte, meiner Meinung nach, natürlich auch interessant, wenn sie mit der SP könnte und mit der SVP.
Natürlich. Und die Mitte hat ja das immer gemacht, oder? Seit den 50er Jahren, der sogenannte Zauberformel vom legendären Generalsekretär Martin Rosenberg. Das ist ja fast schon in der DNA von dieser Partei und auch trotz dem Namenswechsel noch rum. Vielleicht schnell nachgeliefert, das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hat berechnet, was könnte passieren mit Annahmen, die man anders sehen kann. Sie sind auf 16'300 Vollzeit-Äquivalent gekommen, die dann zusätzlich arbeiten können. Das tönt nach viel, ist aber im Vergleich zu mehreren Millionen Leuten, die in diesem Land arbeiten, einfach, wie du gesagt hast, ganz, 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 ganz wenig. Und interessant ist noch, der Martin Hübscher, SVP-Nationalrat aus Zürich, hat gesagt, wenn man wirklich etwas machen möchte, damit die Anreize besser sind, dann muss man einen Flat-Rate-Tax machen. Dann muss man über Progression reden. Wir haben so auch schon gebracht. Und ich finde das, also wirklich gut gefunden, dass es wenigstens das angekommen ist, wenn man wirklich, und das wäre ja die Position von der FDP, oder? Und es ist ja einfach immer so tragisch, wenn sie verändert sich in irgendeinem komischen Projekt und dann kommt jemand ander und legt die Lösung auf den Tisch, wo eigentlich die FDP-Lösung wäre. Das ist tragisch.
Ja. Und seien wir mal ehrlich, wer ist der Wähler von der FDP? Das sind Akademiker und Akademikerinnen. Wenn die beide arbeiten, dann haben die ein irrsinnig hohes Einkommen und denen tut Progression massiv weh. Also Progression senken würde jedem FDP-Wähler viel mehr bringen als die Individualbesteuerung, die nämlich auch noch auf das herausführt, dass wir Männer von der FDP nachher müssen einfach 2 Steuererklärungen ausfüllen müssen. Das ist ja nicht so, dass die Frauen dann Steuererklärungen mit Freude ausfüllen würden. So ist es nicht. Es gibt ein paar wenige Frauen, die sollen sich melden, Telefonnummern bitte angeben, ich rufe ihnen an und gratuliere. Aber sonst gibt es nicht so viel. Gut, gehen wir zu einem letzten Thema. Rechtskommission vom Nationalrat hat aus meiner Sicht, aus deiner Sicht, einen eigenartigen Entscheid gefällt.
Ja, Note 2 oder ja, vielleicht sogar 0. Ja, sie haben über eine parlamentarische Initiative von Benny Fischer, SVP Zürich, diskutiert. Ich habe das auch letzte Woche angezogen, weil es mich einfach interessiert. Er verlangt, dass Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit bei Polizeimeldungen offengelegt werden. Also, dass man das einfach schreibt, was Sache ist. Und die parlamentarische Initiative ist abgekehrt in der Rechtskommission. Alle haben dagegen gestimmt, außer die SVP. Und das ist insofern interessant, weil die FDP Zürich ja das einmal beschlossen hat für den Kanton Zürich, so eine Forderung gemacht hat. Und auch die FDP auf Bundesebene wollte ja bei solchen Sachen ein bisschen die Schrauben anziehen. Aber sie haben lieber mitgemacht bei der Tamara Funicello, die gesagt hat, wenn man das nennt, die Polizeimeldungen, dann ist das eine Diskriminierung.
Finde ich ganz einen interessanten Diskriminierungsvorsatz, weil also wir sind ja nicht dagegen, dass wir auch Schweizer nennen. Man soll einfach jede Nationalität nennen. Spielt gar keine Rolle, ob Liechtensteiner, Schweizer oder Belgier. Ist uns egal. Aber offensichtlich hat Frau Funicello das Gefühl, dass alle anderen Nationalitäten von dieser Welt minderwertig sind. Nur Schweizer ist etwas Höchstes. Und wenn man die anderen Nationalitäten nennt, weil die ja minderwertig sind, ist das diskriminierend. Also sie ist die grösste Rassistin da im Umzug, aber das ist ja nichts Neues. Die Linken haben schon lange eigentlich mit ihrer Identitätspolitik den Rassismus salonfähig gemacht. Es geht immer darum, dass man nach Rassen die Leute einteilt und je nachdem sagt, du bist diskriminiert oder du bist ein Täter und so weiter. Dabei geht es nur um das. Wir haben Kriminalität und wir wollen das Problem lösen. Und zum Merkmal von einem Täter gehört zum Beispiel das Geschlecht. Ich finde, das ist wichtig. Das Alter ist auch noch wichtig, wenn man den sucht. Man will wissen, ob es ein 60-jähriger weißer Mann ist, Markus Somm, oder ob es ein 20-jähriger ist. Und drittens, halt Nationalität spielt auch eine Rolle. Weil erstens, gewisse Nationalität erkennt man sowieso. Und zweitens wollen wir ja das Problem lösen. Und wenn wir erfahren, und das hat ja zum Beispiel der Mario Fehr, Regierungsrat von Kanton Zürich, letztens an einer PK sehr verdienstvollerweise mal offengelegt. Es sind 5 Nationalitäten, wo der allergrößte Teil von der ganzen schweren Strafdaten vollbringen. Das gibt doch uns einen Anhaltspunkt, wo wir schauen müssen. Da müssen wir sagen, gut, afghanische Männer, 20-jährig, wenn sich die melden an der Grenze, vielleicht gut prüfen. Vielleicht die viel besser durchleuchten als eine 70-jährige Grossmutter aus Belgien. Die müssen wir nicht durchleuchten, ist nicht so gefährlich, die wird uns nicht ausrauben. Und von dem her ist es wirklich eine birrenweiche Vorstellung, dass man eben den Rassismus könnte man da beflügeln, und das ist eigentlich der Rassismus, den die Linken beflügeln, wie sie ja die ganze Zeit von Diversity reden. Gut, das war Bern einfach gewesen, an dem 3. Juli 2025. Ich freue mich, Markus Somm, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen, gleicher Kanal und gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audizwiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch